Guten Morgen, es ist Samstag, der 4. Juli 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für die freien USA, Paraguay, Deutschland und alle anderen aufstrebenden Fußballnationen. Den Podcast für allwöchentliche Entlastung, die den Namen auch verdient haben. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die immer neue, die nämlich um den aller kleinsten Teil eures sauer verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich darf sehr bevorzugte Gäste wählen, aus Berlin, nämlich dem Herzen Mordors, dem Hauptstadtslamm der sterbenden Bundesrepublik, Journalist und Infrarotredakteur Jens Zimmer, und aus Kärnten, dem alpinen Herz österreichischer Gelassenheit, Journalistin Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hello.
Hallo Paul.
2:0 gegen Algerien gewonnen, ist doch geil, oder? Wir stehen im Achtelfinale dieser Fußball-WM. Zumindest, wenn wir Schweizer sind. Deutschland hingegen, ja, da irgendwie lief es nicht so gut, glaube ich. Milena gegen Paraguay, Fritz Stromberg bejubelt trotzdem die Leistung seines Bundestrainers Fritz Nagelmann oder Merz oder so. Ich weiß, ich habe den Überblick verloren. Du kannst mir das sicher erklären, weil du bist ja, glaube ich, Fußball-Experte und Freak und Interessent.
Es war böse. Ja. Das war wirklich böse für Deutschland. Aber ich meine, der Kimmich, ne, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat es im Grunde richtig gesagt, weil hier hieß es ja auch und das Tor wurde aberkannt zu Unrecht und so. Hm. Der Kimmich hat gesagt, also gegen Paraguay darfst du nicht von irgendeiner Schiedsrichterentscheidung abhängig sein. Ne? Da hat er natürlich recht. Paraguay, totaler Außenseiter, Deutschland, komplett Versager. Und das Schlimmste im Elfmeterschießen, musst du dir vorstellen, den letzten deutschen Elfmeter hat ja Tah verschossen. Hm. So weit übers Tor. Das liegt daran, dass der noch nie einen Elfmeter geschossen hat.
Der war der Einzige, der wollte, ne? Der einzige Freiwillige.
Ja, Leute wie Goretzka zum Beispiel, die haben sich einfach verpisst. Die wollten nicht, die hatten Angst. Jetzt stell dir mal vor. Also, und das ist ja symptomatisch, ja, im Grunde für das ganze Land.
Eben.
Genau wie diese Aussage von Merz, ja. Also, wir sind stolz auf euch. Euer Tatendrang hat das ganze Land begeistert.
Ja, wer den Adler auf der Brust trägt, Jens, wer den Adler auf der Brust trägt, der hat unsere Unterstützung verdient und nicht, ich weiß nicht, wie es weiterging, aber du hast es wahrscheinlich auch, wie stehst du eigentlich zu Fußball? Bist du ein Fußballmann?
Nicht wirklich. Also ich schaue gerne die WM, ich schaue auch die Europameisterschaft, und zwar, weil da gibt es immer wunderbare Spiele zu sehen. Also wenn so zwei Mannschaften wirklich alles geben und das Ganze auch wirklich spannend ist, dann ist das wunderbar, dann schaue ich das gerne. Die Spiele der deutschen Mannschaft, es ist ja auch gar nicht mehr die Nationalmannschaft, es ist die Mannschaft
mit Armbinde.
Eher zäh. Ja. Das schaut man sich dann zwar an, also ich gucke es mir an, aber das Vergnügen hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Und ansonsten hat Milena es wirklich hervorragend bereits ausgedrückt. Also es reicht eben auch nicht, einfach nur den Adler auf der Brust zu tragen, wenn sich alle verpissen und aus der Verantwortung stehlen. Genau das ist es. Ja, das ist eines der Probleme. Und ein Kanzler, der so unfähig ist an seiner Außenkommunikation, und das macht er ja noch nicht mal selber. Ja, also ich meine, was ist das für eine Nullnummer, dieser Mann?
Die Story um diesen X-Post ist ja auch nochmal so eine, das ist alles,
ja, erst war es der Praktikant,
genau.
Erst war es der Praktikant, dann war es dann doch nicht der Praktikant. Ich weiß gar nicht, wo stehen wir gerade.
Ja, es war nicht der Praktikant, beziehungsweise es wurde dann eingeräumt, also es geht ja, falls ihr das auf X nicht verfolgt habt, kurz nach der krachenden Niederlage gegen ein Fußball-No-Name-Land, hat dann Fritz Stromberg getwittert, dass er ganz stolz ist auf die Leistung der deutschen Mannschaft. Auch wenn es nicht so toll lief, haben sie alles gegeben, bla bla, in dem Stil. Daraufhin brach dann eine Welle von Irritation los, wie man denn so einen Blödsinn schreiben kann. Dann war die erste Reaktion, ja, der hatte Praktikant Nachtdienst im Kanzleramt. Es waren mehrere Posts vorbereitet und er hat den falschen gewählt. Das war ihnen dann auch zu peinlich dämlich, sodass sie kurze Zeit später zugegeben haben, nee, wer auch immer der Praktikant war, der hat schon irgendeinen Chef gefragt und der hatte es freigegeben. Und am nächsten Tag hat Stromberg dann nachgelegt mit dieser, wer den Adler auf der Brust hat, der hat keine Häme verdient. Also der Mann, ganz ehrlich, Stromberg hat eine so spezifische Form von Idiotie. Wenn man Annalena Trampolina, war es ja einfach Intelligenzminderung. Aber bei Fritz, der schafft es in jeder Situation, in jeder, treffsicher so daneben, also so unsympathisch zu sein, Arroganz, ja. Borniertheit, ja. Dummheit und völlige Weltfremdheit raushängen
zu
lassen.
Er ist wirklich Chef von BlackRock Blackout. Ja. Also ich nenne das jetzt BlackRock Blackout.
Wahnsinn, ja. Das muss man erstmal schaffen. Ja.
Nein, der Wahnsinn ist, die Leute haben den gewählt. Ja. Es ist nicht so, dass das nicht vorher schon klar war. Die Leute haben den tatsächlich gewählt. Und ich meine, ich schaue diesen BlackRock-Fritze an und habe die gleichen emotionalen Ausbrüche, wie du sie immer wieder hast. Aber eigentlich, also meine Wut richtet sich weniger gegen diesen Mann, der da einfach seiner Natur folgt. Ja, es gibt diese schöne Geschichte von dem Frosch und dem Skorpion.
Ja, ja.
Und, das ist einfach Skorpion. Genau so ist auch diese Geschichte. Ja. Und er ist der Skorpion und dieses deutsche Wahlvolk ist der Frosch.
Ja. Ich kenne das mit einem Fuchs, und aber es klappt immer. Ja, ja, so ist es. Fritz BlackRock wütet weiter, aber mal gucken, wie lange noch. Jedenfalls war das wirklich Deutschland in a nutshell. Das geht leider so weiter und zwar gänzlich unlustig. Denn nachdem dann Deutschland raus ist, da meldete sich ein grüner Jugendchef und ebenfalls bekennender Deutschlandhasser mit der Schlagzeile: Hängt jetzt endlich die scheiß Deutschlandflaggen ab. Das meinte der ganz ernst, weil seine Abneigung gegen alles Deutsche, das fand er günstig, mal hier zu positionieren, und seine Parteikorruptionskollegen, die assistierten ihm bzw. unterstützten das in ganz, ganz seltsamer Art und Weise. Ein Fall trug sich zu, ein schrecklicher Mordfall trug sich zu, der immer weitere innenpolitische Kreise derzeit in Deutschland zieht, und das Ganze scheint noch nicht am Ende. Schöner Morden mit der SPD, könnte man drüber schreiben, denn es kam zu einem schrecklichen Sechsfachmord. Die Bild schreibt: Aus Wut über einen Sorgerechtsstreit erschoss ein Mann namens Fatih Khan Gazioglu, 45 Jahre alt, kaltblütig 6 Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung. Danach raste der Mörder in einem Mercedes AMG mit knapp 400 PS vom Tatort weg. Am Steuer dieses Fluchtwagens die mutmaßliche Patentante seiner 3 Monate alten Tochter, Silvia S. Jetzt wird bekannt, Silvia S. ist die Schwiegermutter des SPD-Politikers Dennis Kurku. Er ist Landesbeauftragter für Migration in Niedersachsen und sitzt dort im Landtag. Es geht immer weiter. Kurku war einer der Beteiligten, der vor 6 Wochen eine Anhörung hatte, weil er einer Migrations-NGO, einer anderen SPD-Politikerin, 1,1 Millionen Euro Steuergeld verschafft haben soll, die diese NGO dann veruntreut hat für private Zwecke. Kurku war es auch, der diesen AMG kurz vor dem Sechsfachmord überhaupt erst auf seine Schwiegermutter umgemeldet hatte. Das Nummernschild mit Hannoveraner Kennzeichen lautet dann auch KD, wie Kurku, Dennis. Ja, Milena, das Ganze ist eigentlich ein schlechter Film von Uwe Boll. Man hat das Gefühl, Citizen Vigilante 2 schreibt sich gerade von selbst, oder?
Ja, wobei es schon ein bisschen komisch ist mit diesem Kennzeichen, weil wenn er es umgeschrieben hat, warum steht da immer noch KD drauf?
Naja, das also, war ich mein, halt das schon. Und ne, die Frage ist, es war halt schon, und die Frage ist ja auch, ob er es vielleicht einfach nur wegüberschreiben wollte, damit es nicht offiziell ihm gehört. Ne?
Keine Ahnung. Also es ist alles merkwürdig, ne? Dass ich meine, seine Schwiegermutter war ja Mitarbeiterin einer NGO, die über Demokratie leben, auch ein bisschen zynisch in dem Zusammenhang, gefördert wurde. Und zwar mit 850.000 Euro. Ja, die Frau, das Neueste heißt, es heißt ja, die Frau wurde von dem Mörder gezwungen, diesen Fluchtwagen zu fahren. Mhm. Kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Sie hatte jedenfalls vorher in diesem Sorgerechtsstreit also seine Unschuld beteuert. Ja? Also er soll ja ein Baby geschüttelt haben. Er persönlich sagt, er hat es nicht geschüttelt, sondern sei zufällig mit seinem Kopf und dem Babys Kopf zusammengestoßen. Mhm. Das habe ich gelesen, dass ein Arzt hat auf X geschrieben, das ergäbe völlig andere Verletzungen. Mhm. Ja, das wäre relativer Unsinn. Aber was auch passiert, ist dieses Systematische in Deutschland inzwischen, dieser Versuch, den Täter zu entschuldigen. Ja, und das passiert natürlich nur bei migrantischen Tätern, wie wir wissen. Ja. Wir kennen das ja, psychisch krank, traumatisiert. Und in diesem Fall jetzt saß ein Kriminologe bei Welt TV und sagte, die Tat war wohl der Versuch des Mannes, die Gesellschaft auf seinen Sorgerechtsstreit aufmerksam zu machen und endlich ernst genommen zu werden. Also der wollte eigentlich nur auf den Arm, ne? Ja. Und der Kriminologe hat auch noch einen Schuldigen ausgemacht, das Misstrauen der Gesellschaft gegenüber dem Staat, ja. Und ein muslimischer TikToker macht das Jugendamt verantwortlich, weil sie dem Mann das Baby weggenommen hat. Also dieser TikToker findet die Morde nachvollziehbar. Mhm. Und in den Kommentaren wird der Mörder als beste Papa gefeiert. Also ich meine, der darf dort auf TikTok veröffentlichen. Mein TikTok-Kanal haben sie mir abgeschossen. Ja. Also es ist unglaublich. Ja, also bah.
Ja, die Perversion dahinter, Jens, die sind auf allen Ebenen beachtlich. Nun, wer mal mit dem Jugendamt zu tun hatte, das hat jeder, der mal ein Kind bekommen hat, der kann durchaus verstehen, dass man gegen diese von den Nazis erfundene Instanz, und ich muss als Notarzt aus Berlin sagen, vollkommen nutzlose, feige Instanz von typischen Staatsstiefeleckern, die dann nicht tätig werden, wenn du wirklich mal in eine Situation kommst, wo du denkst, dieses Kind muss hier raus. Ja? Stehst du als Notarzt, meldest das Jugendamt zuckt mit den Schultern, will nichts machen, normalerweise, während sie sich dann bei anderen Leuten austoben und bei Kindern, die bestens versorgt sind, nach Hause wollen, um dort zu prüfen, wie groß nun das Gitterbettchen sei und solche Dinge. Also es gibt mehr als genug Gründe, das Jugendamt zu verachten und seine Staatsintegration. Die Frage ist natürlich, oder die Frage stellt sich nicht, ob deswegen irgendjemand seine Mitarbeiter erschießen kann und dass das nun auch von der Welt überhaupt angeboten wird. Ja, ich weiß, Jens, ich bin tatsächlich ganz ernsthaft am Ende meiner Überlegung, oder stehe wirklich ernsthaft vor der Frage, ist das alles von Snickling geskriptet? Hat Uwe Boll jetzt die Realität im Griff? Und es ist ja nicht zu fassen, welche Story sich da abspielt, oder? Das geht dann, das verbindet sich mit dieser Geschichte von dieser SPD-Frau Hüla Iri, eine weitere türkische Migrantin, die Gewalt und Umvolkung finanziert. Das ist diese Gesellschaftsvorsitzende, die 1,1 Millionen bekommen hat. Also man kann festhalten, die SPD finanziert und organisiert hands-on persönlich die Umvolkungsmorde in Deutschland.
Ja, und bezahlt vom Steuergeld. Ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisberges. Ich denke ja, dieser ganze Kampf gegen rechts, den wir gerade erleben, den die Parteien ja wirklich mit Zähnen und Klauen führen, da geht in erster Linie darum, weiterhin, also zum einen diese ganzen Verbrechen und diese ganze Korruption unterm Deckel zu halten, die da gang und gäbe ist. Ich glaube wirklich, das ist nur die Spitze des Eisberges. Der Staat ist so durchkorrumpiert. Es ist egal, wohin man guckt, immer wenn du irgendwo hinschaust, hast du sofort irgendwie diese Geldverschwendung. Und wenn du diese Geldverschwendung näher anschaust, dann siehst du immer, das sind halt Profiteure. Mhm. Und das hat sich in Deutschland so eingeschliffen, dass es alle Parteien, glaube ich, also alle demokratischen Parteien, stecken da irgendwie mit drin und sind Profiteure. Es ist wirklich, wirklich widerlich. Und einen Punkt möchte ich noch anbringen. Also ob dieser Mann jetzt sein Kind geschüttelt hat oder nicht, ist eigentlich ist nicht mehr von Belang. Also ja. Der hat bewiesen, dass er, also ja. Dass da jetzt überhaupt noch drüber geredet wird. Der Kerl legt 6 Leute um. Ja. Und dann wird noch drüber geredet, hat er es jetzt geschüttelt oder nicht? Das ist.
Naja, da ging es jetzt aber auch um die Fluchtfahrerin, die behauptet hat, er sei unschuldig. In dem Zusammenhang hatten wir es gerade erklärt.
Ja, gut, aber nach den 6 Morden war er spätestens nicht mehr unschuldig. Ne?
Also. Nein. Ja, vor allem auch nicht, der Mann ist ja nicht zurechnungsfähig. Also der kann ja, jemand, der sowas macht, dem kannst du natürlich kein Kind anvertrauen. Also es ist unerheblich, ob er es geschüttelt hat oder nicht. Hm. Der Typ ist völlig durchgeknallt, ja. Und man weiß wirklich nicht mehr, was man noch sagen soll.
Ja, dann wird's
den Vorgängen in diesem Land.
Dann wird es euch noch schwerer fallen. Die Junge Freiheit berichtet, das Amtsgericht Stuttgart hat gegen die Bundestagsabgeordnete der Linken, eine Frau namens Gökay Akbulut, geboren in der Türkei, einen Strafbefehl über 51.600 Euro erlassen. Damit wird ein Vorfall geahndet, der im Januar 2025 zunächst als Rassismus-Skandal Schlagzeilen machte. Die Politikerin hatte behauptet, in einem IC der Deutschen Bahn von anderen Fahrgästen angegriffen und rassistisch beleidigt worden zu sein. Doch laut Gericht war es nun genau umgekehrt. Tja, schon damals hatten Mitreisende berichtet, dass die Aggression von Akbulut ausgegangen sei. Das Gericht bestrafte die in der Türkei geborene Politikerin nun wie unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung durch einen Flaschenwurf. Es geht immer so weiter in Deutschland. Die Polizei Köln hat mitgeteilt, sie hat 3 Männer festgenommen, denen bandenmäßiger Menschenhandel vorgeworfen wird. Die Junge Freiheit sagt, es ist eine Grooming-Gang, wie es sie nun auch in Nürnberg dokumentiert gab, jetzt eben auch in Köln. Ein 23-jähriger Marokkaner, ein 25-jähriger Portugiese und ein 27-jähriger Mazedonier sollen von Oktober bis November 2025 mindestens eine 17-Jährige genötigt, zwangsprostituiert und Vergewaltigung ausgesetzt haben. Insgesamt wurden am Dienstag 5 Wohnungen in Köln, Wesslingen, Leverkusen und Solingen durchsucht.
Und jetzt fehlen noch die Freibäder, ne?
Die Freibäder kommen noch, aber das war nicht Deutschland. Es ging in Deutschland auch noch weiter.
Doch, in Deutschland, da war ganz viel mit den Freibädern.
Dann will ich dich, da will ich auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen.
Nein.
War in Berlin tatsächlich noch ein Vorgang, in Berlin-Steglitz vor einigen Tagen, was nur in Regionalnachrichten der Bild vorkam. Was mich auch sehr wundert, die Bild schreibt: Gewalteskalation in der Hauptstadt. Mehrere Schüsse fielen am Samstagabend in Berlin-Steglitz. Ein 17-Jähriger wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. War es ein gezielter Angriff? Passanten hatten gegen 19 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem sie das blutüberströmte Opfer gesehen hatten. Eine Mordkommission ermittelt. Und wenn man wie ich aus Berlin kommt, sondern aus Zehlendorf, das ist der Nachbarbezirk, jetzt eingemeindet, dann kann man sagen, Steglitz ist so ein ganz biederer, langweiliger Bezirk gewesen. Du korrigierst mich, Jens, du wohnst noch da. Dass diese Morde, diese arabisch-muslimischen Morde jetzt und Mordversuche auf offener Straße in Steglitz Alltag sind, ist eine Qualität, ja, die einen nur sprachlos machen kann.
Du sagst es, es ist Alltag. Also, dass geschossen wird, ist in Berlin mittlerweile keine große Sache mehr. Da hat sich in den vergangenen 12, 13 Jahren, was ist da nur los gewesen, hat sich einiges verändert. Und dass geschossen wird, ist normal. Genauso wie Messereien jetzt ganz normal sind. Die Realität hat sich verändert. Das Zusammenleben wird jetzt jeden Tag neu ausgehandelt. Und eben mit den Mitteln, die diese Leute, die wir massenhaft, aber wirklich zu Millionen ins Land geholt haben, eben kennen. Aus ihren Heimatländern, aus ihren Kulturen. Sie haben andere Strategien der Konfliktlösung. Sie haben einen vollkommen anderen kulturellen Hintergrund. Sie sehen diese Gesellschaft hier als, denke ich, als schwach und als wehrlos und als Opfer an. Und das auch mit einiger Berechtigung. Du hast die Grooming-Gangs eingangs erwähnt. In jedem Land mit einer gesunden, selbstbewussten Bevölkerung würden diese Leute so grün und blau und wahrscheinlich totgeschlagen, wenn die sowas machen, ja, wenn die irgendwie die Kinder prostituieren, wenn sie losgehen und irgendwelche Opfer sich auch schaffen, sie abhängig machen und irgendwie auf den Strich schicken. Jede Kultur, jede Gesellschaft reagiert darauf äußerst, äußerst aggressiv. Wir sind, ich weiß auch nicht, was sind wir eigentlich? Ja? Zu was sind wir noch in der Lage? Wir können bestenfalls, und auch das erfordert unseren ganzen Mut, irgendwie die Polizei rufen oder unseren Anwalt anrufen und sagen, kannst du da nicht was machen? Wir sind zu Recht in den Augen dieser Leute eine Gesellschaft, ja, in der man machen kann, was man will. Und die Leute, die sich wehren, ja, die wenigen, die vielleicht auf die Straße gehen oder auch das Maul aufmachen, sei es nur online, die werden vom Staat bekämpft und von der Gesellschaft bekämpft, als Nazis und als Rechte. Und wir sind erbärmlich als Gesellschaft, wirklich. Und das sind eben dann die Ergebnisse. Ja. Also diese Opfer, die da geschaffen werden, sind nicht nur die Opfer dieser direkten Täter, sondern auch dieser gesellschaftlichen, völlig kranken Prozesse, in denen wir hier drin stecken.
Und man darf nicht vergessen, dass diese Leute, die zu uns kommen aus diesen Kulturen, in denen anders Konflikte gelöst wird, wie du gerade gesagt hast, das sind ja nicht die Gebildeten, das sind ja nicht die halt uns ähnlicher sind, ja, also sagen wir mal so, die halt zivilisierter auftreten, ja, die einen gewissen Hintergrund haben. Darauf, das muss man ja auch sagen, die gibt es natürlich in diesen Ländern, aber das sind ja nicht die, die kommen. Das sind ja schon eher die dort auch keine Chance haben, ja. Und die dort halt nicht alimentiert werden und für nichts tun. Und deswegen kommen sie hierhin. Also nicht alle wollen nichts tun. Aber diese Leute, die einfach auch, ja, wie gesagt, dort keinen Fuß auf den Boden kriegen, vielleicht auch kriminell geworden sind, das sind ja die, die den Ärger hier machen. Ja? Das sind ja die, um die es geht.
Also. Und jetzt sind sie halt da.
Tja, und auch im Freibad, wie du schon sagtest, Milena, das wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe etwas gelesen von einem französischen Freibad, aber das
Peel ist in Deutschland.
Ah, Entschuldigung.
Das ist die Grenzstadt.
Ja, natürlich, sie kamen aus Frankreich, also äußerlich waren die Männer, ja, ist schön formuliert von der Welt, äußerlich waren die 50 bis 60 Männer Franzosen.
Sie kamen aus Frankreich, es waren Algerier.
Genau. Richtig.
Ja.
Äußerlich schienen sie wie Franzosen, oder was?
Sie sprachen Französisch.
Nein, genau, äußerlich wurde die Gruppe als Nord, Entschuldigung, äußerlich wurde die Gruppe als nordafrikanisch beschrieben, ja, teilte die Polizei Welt unter Berufung aus Zeugenaussagen mit. Das schreibt die Welt ganz unten, nachdem sie eröffnet mit etwa 50 bis 60 Männer aus Frankreich. Ja, genau.
Genau, jetzt erzähl noch kurz, was sie gemacht haben.
Ja, das Freibad auseinandergenommen, das ist ja klar. Also in dem Fall keine Gruppenvergewaltigung, keine Messerstechereien, also waren es eigentlich ganz friedliche Männer aus Nordafrika, ja, für nordafrikanische Verhältnisse zumindest. Sie haben sich dort mit der mit dem Sicherheitspersonal, das auch schon standardmäßig offensichtlich an deutschen Freibädern steht, geprügelt bzw. hatten Auseinandersetzung, traten Mülleimer um und hätten dort die Menschen belästigt. Und die Polizei musste dann anrücken, um diese Bande von 50 bis 60 Männern eben zu räumen und aus dem Freibad zu führen. Ja. Vergleichsweise und harmlos.
Ich, genau, und dann habe ich bei X einfach nur mal Freibad eingegeben, ja? Mhm. Und dann 5 Minuten so runtergescrollt. In einem Freibad in Aachen wurde ein Mädchen vergewaltigt. Die Polizei nahm die Personalien mehrerer schwarzafrikanischer Männer auf, nachdem das Opfer dem Beamten ein entsprechendes Täterprofil beschrieben hatte. Freibad Griesheim. Nach sexueller Belästigung eskaliert die Lage. Ein Mob aus 15 Männern attackiert das Personal. 2 Männer äthiopischer Herkunft wurden festgenommen. Wegen verletzter Bademeister blieb das Bad teils dicht. Großeinsatz im Freibad Bochum-Werne. Nach einer Rempelei am Beckenrand eskalierte ein Streit in eine Massenschlägerei mit bis zu 30 Beteiligten. Die Polizei räumte das Bad vorzeitig. Zu den Nationalitäten machten die Behörden keine offiziellen Angaben. Tumult in Saarbrücker Freibad mit rund 100 Personen. Schwäbisch Gmünd. Afghane belästigt 4 Minderjährige im Freibad sexuell und wird gleich wieder auf freien Fuß gesetzt. Das waren jetzt nur 5 Minuten Recherche.
Ja, es ist normal geworden.
Wenn ich ein Kind hätte, ich würde das niemals allein ins Freibad lassen.
Ach, du, das war doch dieser Typ.
Also bei euch.
Ja. Schwimmmeister, ich weiß nicht, dieser Schwimmmeisterverband, irgendwie sowas, dieser Vorsitzende dieses ganzen Ladens, der sagte doch, ich glaube, das war letztes Jahr, er würde seinen Kindern oder Enkeln auf keinen Fall erlauben, ins Freibad zu gehen. Ja. Und der ist das von Beruf. Ja.
Also, ich habe das hier versucht.
Der weiß genau, was vor sich geht.
Vor 2 Jahren habe ich das letzte Mal in Berlin versucht, beziehungsweise auch getan, vor 1,5 Jahren, glaube ich, war das, dass ich mit meinem Kind in ein Freibad versuchte zu gehen. Ich wohnte früher in Berlin in der Nähe eines Freibades.
Sag das nicht so laut, sonst kommt das Jugendamt.
kannst gerne kommen in dem Fall. Mal gucken, was dann passiert. Ich habe keine AMG und niemand fährt meinen Fluchtwagen. Ich erschieße auch keine Jugendamtmitarbeiter. Jedenfalls, wir wollten reingehen. Und an der Kasse dort oder vor der Gitterkasse stand ein Sicherheitsdienst, der wollte den Personalausweis sehen. Und das war das erste Mal. Ich war das davor, glaube ich, 3-4 Monate davor, das letzte Mal in diesem Freibad. Zu einer Zeit, als es ging, weil die anderen Schule hatten und das so. Und dann dachte ich, Personalausweis, komisch. Ich hatte gar keinen dabei. Ich meinte auch, das finde ich übergriffig und seltsam. Da habe ich auch gar nicht dabei. Ja, schade. Und drehte schon wieder ab. Da meinte er, nee, das ist nicht für so Leute wie Sie. Gehen Sie mal trotzdem rein. Mhm. Und ich so, ach so, das ist eher für so Leute mit gegelten schwarzen Haaren. Also, er nickt. Und ich ging dann rein, war trotzdem nicht auszuhalten, weil in dem Teil des Freibades vorne wurde gebaut, da war also das Erwachsenenbecken war nicht in Betrieb, deswegen war es eher weniger aus und hinten war nur das Kinderbecken. Aber auch das war verseucht mit dem Wüstenmüll, den wir uns importierten. Es war unerträglich, die Kinder wurden angegangen, ein Geschrei, ein Gedrängel, also es wurde über die Sachen gerannt, wir sind dann auch wieder gegangen, es war ein Schlachtfeld. Und das war mein letzter Versuch. Ich würde niemals mein Kind alleine in Berlin in ein Freibad schicken. Übrigens im Kontrast, vor kurzem war ich mal in der Schweiz wieder in einem Freibad. Ich muss es euch nicht erzählen. Keine Sicherheitsdienste, sauber, ja, ruhig. Es ist eine andere Welt. Wer mal eine Zeitreise machen möchte in ein Freibad, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren mal war, 30 eher, der kann sich das in der Schweiz anschauen.
Ja. Könnte auch nach Polen oder nach Ungarn,
ja.
Tschechien, da hast du das überall. Du fasst es gar nicht. Ja. Das Stadtbild, ja, dieser Begriff ist ja jetzt auch sehr eingängig geworden,
ja,
ist ein anderes. Die Stimmung, die Friedlichkeit, die du überall erlebst, die Ruhe, es ist auch wirklich verwunderlich, dass du den ganzen Tag dich in der Öffentlichkeit aufhalten kannst und du hörst nicht einmal jemanden brüllen. Das bist du als Berliner nicht gewöhnt. Das ist vollkommen normal. Also die ganze Zeit hast du Sirenen und du hast auch ständig irgendwo wird rumgebrüllt oder geschrien oder sonst was. Und da bist du und du hörst niemanden schreien. Allein daran merkst du es
schon. Ja, in der Tat. Ja, in Deutschland tobt der Krieg im Inneren immer weiter. Aber Wir können natürlich aufatmen, weil Fritz Blackrock Stromberg teilt mit, Deutschland wird spüren, es bewegt sich etwas. Der Alltag wird leichter, Deutschland kommt voran. Kein Scherz, 23 Stunden alt zum Zeitpunkt, da wir hier sprechen, eine Aussage von Fritz Stromberg. Denn er hat ja die große Steuerreform, das große Maßnahmenpaket jetzt vom Stapel gelassen. Die Bild schreibt, Millionen Beschäftigte sollen endlich steuerlich entlastet werden. Unternehmen bekommen weniger Bürokratie, Arbeitsverträge lassen sich leichter befristen, Datenschutzregeln werden gelockert, sich krankschreiben lassen wird wieder komplizierter. Tja, doch die neuen Steuerpläne, schreibt Bild, enttäuschen. Der Spitzensteuersatz greift nur 721 Euro später als bisher. Ab einem versteuerbaren Einkommen von 70.600 Euro kaum spürbar. Und eine Familie mit zwei Kindern und 60.000 Euro Jahreseinkommen soll etwa 600 Euro im Jahr mehr behalten, also 50 Euro im Monat. Tja, Milena, Koks und Nutten fallen aus. Für die Deutschen es geht einen kleinen Schritt voran. Aber es geht voran.
Wo du gerade die Familie mit zwei Kindern, die 60.000 Euro verdienen, erwähnst. Also du sagst, sie kriegen 600 Euro im Jahr. Naja, also von diesen 600 Euro sind 470 eh verpflichtend verfasst vom Bundesverfassungsgericht. Also die wären eh gekommen wegen der kalten Progression als Ausgleich. Ja. Also jetzt hat News mal nachgerechnet, das verbliebene Geld, also ohne dass das eh gekommen wäre, ohne die 470, durch vier Menschen geteilt, macht im Monat 2,70 Euro Entlastung pro Kopf, ja? Anderthalb Kugeln Eis in einer billigen Eisdiele. Das ist die große Entlastung für Bürger. Ich meine, für Besserverdienende wird die Steuer natürlich angehoben. Das hatte ja Merz noch als letztes Versprechen stehen. Das konnte er nicht so stehen lassen, ja, keine Steuererhöhungen. Und das ist natürlich extrem wirtschaftsfeindlich. Das sagt nicht nur die Mittelstandsunion Baden-Württemberg, weil diese Steuererhöhungen treffen ja nicht Großverdiener, wird ja immer Reichensteuer genannt, sondern vor allem Personen, gesellschaftlich organisierte Familienunternehmen und Einzelunternehmen. Ja? Und das für die sei das ein Griff in die Substanz, sagen die Mittelständler. Also da im Grunde das Geld, das für Rücklagen und Investitionen und neue Arbeitsplätze gebraucht wird, das geht jetzt zum Staat. Und wenn ein Einzelunternehmer dann auch noch Minijobber beschäftigt, dann ist er ganz verratzt, weil die werden ja abgeschafft. Das heißt, die muss er dann für ganz normale Angestellte abrechnen. Ja, also Wirtschaft schrotten und Bürger dafür verantwortlich machen, weil die ja dauernd krank feiern. Da greift ja Master of Disaster jetzt durch und macht dem ein Ende. Hast gesehen, wie der da steht, ja? Hey. Er macht dem ein Ende, dass diese Bürger immer die Wirtschaft schreuen. Ja. Und jetzt muss ja jeder schon am ersten Tag zum Arzt. Und ich denke...
Ja, nein, nein. Das haben sie ja wieder aufgeweicht.
So
halb.
Ja, aber es stand, also er hat es eigentlich immer, ich habe ihn ja gestern überall gesehen, wo er das groß verkündet hat. Ich weiß, dass Klingbeil da jetzt schon wieder wischiwaschi geredet hat, aber trotzdem steht das noch, ja. Ich meine, und wer gleich zum Arzt geht, ohne mal zu gucken, oh, vielleicht ist mir morgen besser, der wird sich dann gleich ein paar Tage krank schreiben lassen, ja.
Du meinst, es ist am Ende wie die Benzinnummer mit dem 12 Uhr nur einmal.
Ja, wird teurer. Ich meine, wenn er überhaupt einen Termin beim Arzt bekommt, der Ansturm wird ja jetzt nicht kleiner dadurch, sondern größer. Aber was mir am meisten Angst gemacht hat, Merz hat einen großen Sprung nach vorn versprochen.
Mao Merz.
Ja, Merz zitiert Mao. Ja, und dessen großer Sprung nach vorn hat eine Hungersnot verursacht und bis zu 55 Millionen Menschen getötet. Ja, nebenbei auch noch Milliarden Spatzen. Ja. Und wie Tichy schreibt, begann Maos großer Sprung nach vorn übrigens nach einer Kampagne gegen rechts.
Geil. Ja. Also er sagt ja auch, wir wollen Deutschland flott kriegen. Es ist klar, die Zukunft beginnt jetzt. Kein Scheiß, Jens, hat er geschrieben. Also wahrscheinlich war es wieder ein Praktikant, der das nicht hat freigeben lassen vom Unterstaatssekretär, der Obermanager von, da sind ja 50.000 Rangebenen irgendwie.
Norbert Bolz schrieb dazu übrigens, er wolle zwar nicht kleinlich sein, aber eine Zukunft könne nicht beginnen. Ja.
Sehr geil. Und dann war er ja bei Illner, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Jens, da hat er ja erklärt, wie geil das alles war. Also er hat ja bei Illner dann erzählt, dass das alles, das sei alles akzeptabel an die Erhöhung und das bisschen, was es wurde zwar nur ein wenig erleichtert, aber das sei schon mal gut. Auch die Erhöhung sei gut, weil viele Menschen mit hohem Einkommen hätten ihnen gesagt, mach das, wir können das bezahlen. Also es ging ihm wie Klingbeil. Zu dem kommen ja wahrscheinlich angeblich mal Frauen, die erklären, dass sie mehr arbeiten wollen, weniger Kinder möchten. Und zum Merz kommen Reiche, die sagen, sie wollen mehr zahlen. Ein bizarrer Auftritt. Der Mann hat, scheint es mir, so jeden Bezug zur Realität verloren.
Den hat er wahrscheinlich nie gehabt. Der kommt aus vollkommen anderen Sphären. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Merkel mal zustimme, die ja gesagt hat, er kann das nicht, aber offensichtlich kann er es wirklich nicht. Oder das heißt, er kann es schon, aber eben nicht im Sinne, nicht einmal annähernd im Sinne der Bevölkerung. Und von daher oute ich mich auch als, ich bin derzeit nicht verpflichtet, mich da einzuarbeiten, und ich oute mich als ziemlich desinteressiert an diesen Vorgängen, weil ich gewisse Erfahrungswerte mitbringe. Diese handelnden Protagonisten, die wir da sehen, irgendwie den Merz, den Klingbeil, irgendwie eine Bärbel Baas. Keiner von diesen Leuten hat doch nur das geringste Interesse jenseits des eigenen Vorteils. Das sind Karrieristen und Opportunisten, wie sie im Buche stehen. Da geht es nur um die eigene Position, es geht um den eigenen Machterhalt, es geht um Pfründe, das ist alles. Ja, die Bürger, Land, Leute, das ist diesen Leuten vollkommen egal. Und alles, was sie tun, steht immer unter diesen Vorzeichen. Und deswegen, weil wir nur noch so ein politisches Personal haben, steht Deutschland so mies da. Und deswegen ist jede Reform, die da kommt, eine einzige Katastrophe, weil nichts davon dient wirklich Land und Leuten. Es geht immer nur darum, irgendwie dieses Karussell, dieses Korruptionskarussell, das dieses Land mittlerweile geworden ist, irgendwie am Laufen zu halten. Und das funktioniert nur über höhere Belastungen. Unterm Strich sind es immer höhere Belastungen. Jede Reform bedeutet höhere Belastung bei geringerer Leistung. Mhm. Jede Reform. Nenne mir eine Reform, die das nicht bedeutet hat. Bitte, Milena, nenne mir eine Reform, die nicht höhere Belastung und geringere Leistung war.
Na?
Die Reformen, die nicht gekommen sind, also die geplatzt sind wegen des Koalitionsstreits.
Guter Move, ja, in der Tat. Also sehr gut, sehr gut. Und das soll ja auch alles unbedingt so bleiben. Es muss ja unbedingt so bleiben, denn ansonsten passiert ja, was du schon indirekt gesagt hast, Jens, sonst dreht sich das Korruptionskarussell nicht schnell genug. Und das Nächste, was das bedrohen könnte, wären jetzt nicht nur die anstehenden Wahlen im September in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, wo die AfD sehr weit vorne liegt, sondern Erfurt. Erfurt steht an, am Wochenende soll ein AfD-Bundesparteitag stattfinden, und die Zeichen mehren sich, dass dort eine Art Entscheidungsschlacht von Antifa und anderen Staatsorganisationen stattfinden könnte. Die Berliner Zeitung meldet, in Erfurt stehen sich am Wochenende AfD-Delegierte 10.000 Demonstranten und mehrere tausend Polizisten gegenüber. Kurz vor dem Bundesparteitag geht es nun auch um Bundesgeld. Unterstützer des DGB-Aufrufs Zusammenstehen gegen das AfD-Treffen erhielten seit 2020 mindestens 8,3 Millionen Euro. Das ergibt eine Berechnung dieser Zeitung. Auch
Katrin mehr als Göring, Nagelsmann pro Jahr.
Auch Katrin Göring-Eckardt, eine ehemalige Küchenhilfe und jetzt Grünen-Exponentin, mobilisiert zum Protest gegen den AfD-Parteitag in Erfurt, schreibt die Welt. Die Politikerin spricht von einem Fest der Demokratie und mahnt, dass der Widerstand strikt friedlich bleiben müsse. Tja, Jens, es sieht nicht so aus, als ob es unbedingt strikt friedlich bleibt, denn ein Bündnis wieder Setzen hat ja Tipps hinterlassen oder hat Tipps ausgegeben im Netz, wie man sabotieren kann, wie man durch Störaktionen und Illegales dort zu einer Störung führen kann, und hat auch Tipps kriminalistischer Art hinterlassen, wie man Überwachungskameras umgehen kann, Handy-Standortortung vermeidet, wie man DNA-Spuren vermeidet. Also es scheint sich dort etwas Größeres zusammenzubauen.
Ja, ich befürchte das auch. Wir haben ja mittlerweile auch eine gewisse Erfahrung mit diesem Klientel. Der Kampf gegen rechts, ja, du hast gerade schon wieder gesagt, das wird dann finanziert über Steuergelder, über Ministerien, über Programme wie Demokratie leben und. Und was wäre er ohne diese Gewalttäter? Irgendwie gehört das einfach dazu. Ich halte das ohnehin für vollkommen vom Verfassungsschutz unterwandert. Auch diese Gewalttäter, die da immer wieder aktiv sind. Bei Rechten ist uns das allen klar. Da wissen wir, diese Nazis, Verfassungsschutz und hast du nicht gesehen. Bei den Linken ist das genauso. Ich bin mir da vollkommen sicher.
Wenn die mal faul werden, ne? Wenn die mal nicht Randale machen wollen, dann sitzt der Verfassungsheini da und sagt, Jungs, aber, ne? Jetzt aber vorwärts, sonst gibt's kein Geld mehr.
Was heißt denn unterwandert? Die haben ja gerade gesehen, dass die SPD das da direkt mit involviert ist. Da ist ja nichts unterwandert. Also das ist der SPD-eigene Politik.
Ja, ich bin gespannt, was es gibt. Also ich befürchte auch, es wird für die Erfurter eine ganz, ganz böse Erfahrung dieses Wochenende. Man kann nur hoffen, dass nicht allzu viel brennt. Da wird ja auch alles Mögliche, also selbst Tipps für Sprengstoff gebraucht. Ja. Wobei der Begriff, ich meine, klar, die Leute sind gefährlich, die wollen auch als gefährlich wahrgenommen werden. Und deswegen sagen sie Sprengstoff, wenn sie ihre Rauchbomben und Kugelbomben meinen, denke ich mal. Ja. Aber allein, dass in dieser Richtung offen kommuniziert wird, zeigt, wes Geistes Kind diese Leute sind. Ja. Und auch diese ganzen anderen Pläne. Ja. Oder wenn sie sagen, wir dürfen nicht zulassen, dass die Delegierten ohne blaue Flecken irgendwie auf den Parteitag kommen. Also das ist, man stelle sich das einfach mit umgekehrten Vorzeichen vor. Man denke, dass einfach mal, man stelle sich vor, das wäre ein grünen Parteitag und irgendwie die AfD hätte jetzt ihr Vorfeld dazu aufgerufen und mit Millionen Steuergeldern gepampert, damit sie dort die Stadt in den Ausnahmezustand versetzen. Hier wäre die Hölle los.
Naja, die Bauern haben ja den grünen Parteitag, sagen wir mal, nicht mal blockiert, sondern haben dort demonstriert und da gab der Aufschrei ganz groß gegen die Bauern. Ne? Da, ja, da war es nichts das Fest der Demokratie. Ne?
Habeck auf der Fähre. Was das für einen Aufstand gegeben hat hinterher. Ja. Die haben nichts gemacht, die standen da einfach nur, die wollten nur mit dem reden. Und wenn man diese doppelten Standards sieht, da wird einem schlecht.
Ja, schlimm. Proteste gegen die Grünen sind ganz klar staatsgefährdend. Das ist gegen unsere Demokratie und das ist vollkommen klar, was sie da noch zweifelt. Also da
aber Sturmtruppen gegen rechts, das ist natürlich der pure Demokratie.
Jetzt hast du es. Langsam hast du es. Und damit das jeder versteht, gibt es ja die Landesmedienanstalten. Apollonius schreibt über die, mit dem neuen Medienstaatsvertrag bekamen diese Behörden vom Staat eine völlig neue Machtfülle. Auf einmal erhob man sie zum staatlichen Wächtern über die Einhaltung einer sogenannten journalistischen Sorgfaltspflicht aller im Netz angebotenen Medien. Und weil ihr die Fragestellung des Hosts Ben Bernd im millionenfach angeklickten Videointerview mit AfD-Politiker Björn Höcke nicht gefielen, erhielt der Podcaster ein sogenanntes Hinweisschreiben der Landesmedienanstalt, NRW in diesem Fall. Vor dem Bundesverfassungsgericht wurde die Verfassungskonformität eines solchen Eingriffes in die Pressefreiheit bisher noch nie geprüft, schreibt Apollo. Gemeint ist, dass in diesem Hinweisschreiben Ben Bernd aufgefordert wurde, mehrere Passagen des Interviews mit Björn Höcke umzuschneiden und zu löschen. Da geht es um den Satz Alles für Deutschland. Über den wurde diskutiert, denn für Alles für Deutschland ist Björn Höcke ja verurteilt worden, weil er damit eine Parole der SA verbreitet habe. Und im Interview ging es um diese Frage. Und das Zitieren dieses Satzes im falschen Zusammenhang, das wird da gerügt von der Landesmedienanstalt. Noch ist da keine Staatsanwaltschaft dabei. Wenn einer Alles für Deutschland sagt im journalistischen Berichtsfall, dann schreibt gern schnell ein Staatsanwalt, weil er behauptet, damit wäre die Propaganda kolportiert worden. In dem Fall geht es der Landesmedienanstalt darum, dass der Podcast beschnitten werden soll, um die Äußerung Höckes, dass die SA keine Parole gehabt habe, keine offizielle, zu kürzen. Ben Bernd hat angekündigt, sich dagegen zu wehren, bis zum höchsten Gericht, wenn es sein muss. Aber Tatsache ist, dass mal wieder eine Landesmedienanstalt, lieber Jens, hier offensichtlich zuschlägt. Es gibt ja reichlich Fälle ähnlicher Art. Alexander Wallasch beispielsweise wird ja von seiner Landesmedienanstalt behagt und terrorisiert. Und ja, wir haben jetzt eigentlich eine Reichspressekammer oder eine Landespressekammer des Reiches, könnte man sagen.
Ja, die Reichsschrifttumkammern, die haben eigentlich die gleichen Aufgaben wahrgenommen. Also die haben dieses schädliche Gedankengut vom Volkskörper ferngehalten. Und das machen heute halt die Landesmedienanstalten. Ja, die achten darauf, dass der jetzt vielfältige Volkskörper, oder Regenbogen-Volkskörper eben nicht belästigt wird mit irgendwelchen störenden Informationen. Offiziell gibt es keine Zensur. Wenn allerdings, ja, wie das jetzt hier passiert, Beamte einem Ben Bernd oder auch einem Wallasch zum Beispiel vorschreiben, wie sie zum Beispiel ein Interview zu führen haben, ansonsten wird es teuer oder irgendwie auch der Kanal ist weg, ne? Dann gibt es eben doch Zensur. Ja, dann kannst du irgendwie Artikel 5, das gibt es de facto nicht, ja. Die journalistische Sorgfaltspflicht, auf die sich da berufen, ich glaube, das ist jetzt Paragraph 19 im Landesmedien, also die wird immer dann verletzt, wenn der Nomenklatura irgendetwas nicht passt.
Genau.
Dann wird diese journalistische Sorgfaltspflicht verletzt. Und das heißt natürlich unter dem Strich, es ist schlicht und einfach Zensur, egal wie man es nennt. Alles läuft darauf hinaus, es ist Zensur. Die Leute sollen halt auch noch das sehen, was der Regierung genehm ist. Alles andere ist Hetze oder halt eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht. Ja. Das könnte 1:1 von Goebbels stammen oder von Orwell. Und eigentlich tut es das auch. Das stimmt 1:1 von Goebbels oder von Orwell. Das nennt man heute nur anders. Ja.
Ja, und die Landesmedienanstalten arbeiten ja auch schon daran. Ne? Also wir haben ja schon mal drüber geredet, bestimmte staatlich ausgewählte Medien als verlässlich und mit öffentlichem Mehrwert, also Public Value, auszuzeichnen.
Ja.
Und soziale Netzwerke dann zu verpflichten, deren Inhalte bevorzugt anzuzeigen. Und da kann man sich bewerben, ja. Und von der EU dann gleich auch noch kassieren für guten Journalismus. Also das Rad dreht sich echt immer schneller. Und in der EU basteln sie ja auch wieder an der Chat-Kontrolle, ja, also dem Mitlesen privater Nachrichten auf WhatsApp und so weiter. Ja. Das war ja vom EU-Parlament abgelehnt worden und ausgerechnet
schon zweimal.
Die Parlamentspräsidentin Metsola bringt sie jetzt wieder ins Spiel. Ja? Also diese Ausnahmeregelung, die eigentlich weg ist, ja, die müsse man wieder einführen. Also ich meine, Metsola, muss man dazu sagen, die Parlamentspräsidentin, müsste eigentlich nach der Hälfte der Wahlperiode abtreten, tut es aber nicht, weil sie sich wahrscheinlich gerade so schön eingearbeitet hat. Aber ganz noch mal ganz kurz, nur zur Einordnung, diese neuen Befugnisse haben die Landesmedienanstalten 2020 bekommen. Hm. Also das 2020 ist Zufall. Schon so eine Zäsur. Ja, da fügt sich im Grunde alles zusammen, ja.
Gar nichts hat mit irgendwas zu tun. Das müsst ihr unbedingt verinnerlichen. Und natürlich ist auch völlig falsch. Desinformation, Hass, Hetze und Fake News, lieber Jens, dass das Behörden sind. Ja? Achtung, aufgemerkt, ihr da draußen. Es sind natürlich gar keine Behörden, sind ganz, ganz staatsfern. Dass sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, so wie Ärztekammern oder andere Behörden, also andere Nichtbehörden, das ist ähnlich wie bei NGOs. Ja? Die werden zwar vom Staat finanziert, sind aber Non-Governmental Organizations. Das ist doppelt.
Die kriegen, glaube ich, Geld aus dem Rundfunkbeitrag, meine ich.
Richtig. Genau, deswegen sind sie ja staatsfern, verstehst du? Weil ja, der Rundfunkbeitrag. Du lachst schon wieder. Ja, also der sogenannte Rundfunkbeitrag ist ja nicht etwa eine Zwangsgebühr, die der Staat eintreibt, um seinen Staatsmedien zu. Nein, er ist ein Beitrag, den die freien Medien erhalten, um ihre staatsferne Aufklärungs.
Ein freiwilliger Beitrag.
Nein, das ist die freiwillige Selbstkontrolle, das hast du verwechselt. Die freiwillige Selbstkontrolle ist eine Pflichtbehörde, die deutsche Kinofilme verbieten kann. Also nicht verbieten, sondern wenn sie die freiwilligen.
Nur de facto verbieten.
Genau. Jetzt langsam kommt ihr dahinter. Ja? Also es gibt unabhängige Landesmedienanstalten, freiwillige Selbstkontrolle und staatsfernen öffentlichen Rundfunk. Und die Realität ist immer genau das Gegenteil. Eigentlich ist es ganz leicht. Man muss nur wissen, dass eine freiwillige Selbstkontrolle in unfreiwillige Pflichtkontrolle zu übersetzen ist oder Pflichtzensur statt Kontrolle. Und dann wird es eigentlich ganz leicht. Und dann versteht man, was so passiert. Es gibt ja auch Momente, in denen selbst die staatsnahen Medien so etwas sehen und dann auch mal berichten. Die Welt beispielsweise schreibt über Keir Starmer, den ja wirklich durch und durch stalinistischen, jetzt angezählten Premier Großbritanniens, der seinen Rücktritt angekündigt hat. Keir Starmer ist bald weg. Er hinterlässt ein Großbritannien, das deutlich unfreier ist als jenes, das er übernommen hat. Unter seiner Führung wurden Menschen für Tweets festgenommen, Migrationskritik systematisch tabuisiert und eine politische Kultur etabliert, in der das falsche Wort zur falschen Zeit schneller zum Polizeibesuch führt als ein Einbruch. Nun wartet das Land auf Andy Burnham. Ganz abgesehen davon, dass Andy Burnham quasi Keir Starmer reloaded ist, aber mich hat erstaunt, dass die Welt das so offen schreibt, wenn es um UK geht, aber Ähnliches sich für Deutschland ja nie trauen würde, oder?
Ja.
Seufzt. Ich würde die Welt dafür jetzt nicht loben, also ausnahmsweise mal das Richtige geschrieben zu haben.
Okay.
Ich würde nicht mal von einem blinden Huhn, das ist eigentlich gegrilltes Hähnchen, wenn überhaupt.
Hey, nicht über Ulf Poscher zu reden, ja, der hat immerhin einen drittklassigen Propagandaorden der Ukraine und
ja, den hat er sich auch verdient.
Aber tatsächlich,
zusammen mit Lord Hähnchen.
Wenn man in den Mainstream-Medien, also in den folgsamen Medien, überhaupt mal etwas Kritisches sieht, dann ist das tatsächlich bei der Welt oder bei der Berliner Zeitung. Das ist nun mal so.
Ja, stimmt.
So. Die Neue Züricher hat auch immer wieder Sachen.
Ja, stimmt. Dann immer hinter Paywall dann und dafür muss man auch nicht mehr zahlen. Ich habe es getan, es lohnt sich nicht. Gerade schreiben sie dann über Deutschland als auf dem Weg in die Industrie, ins Industriemuseum. Aber im Kern, ja, sie haben diese ganz kleinen, leichten Gegendinger. Mhm. Ja, kann man natürlich löblich anerkennen oder das gebrannte Hähnchen, das verbrannte Hähnchen ignorieren. Kommen wir noch zum äußeren Krieg, wo der Innere so tobt, denn auch im Äußeren, da geht es weiter, kann man sagen, unverändert. Momentan etwas auf niedriger Flamme. Da hat unter anderem Reuters vermeldet, dass Deutschland jetzt die Nord Stream-Attentäter, die es als solche ausgemacht hat, vor Gericht bringt und die Bundesanwaltschaft bringt einen Seri K. als Angeklagten vor Gericht, dem sie Kriegsverbrechen vorwirft, ein Ukrainer, der durch die Zerstörung ziviler Energieinfrastruktur ein Kriegsverbrechen an Deutschland begangen habe. Das lassen wir mal dahingestellt. Wir haben über diesen Nord Stream-Aktion natürlich vielfach hier berichtet und während das passiert, da berichtet TKP, zahlt die EU-Kommission weitere 3,9 Milliarden Euro für Drohnen an die Ukraine. Die Summe ist die erste Rate einer Tranche von rund 6 Milliarden Euro, die ausschließlich für fortschrittliche Drohnentechnologie vorgesehen ist. Allein für 2026 sind 28,3 Milliarden Euro für die ukrainische Verteidigungsindustrie eingeplant. Und während Deutschland und Europa die Angriffe auf Russland weiterfinanziert, da hat Russland in einer unerwarteten Maßnahme jetzt mehrere Grenzübergänge geschlossen. Nach Finnland, Estland und Litauen sind einige Bahnübergänge geschlossen worden, vorübergehend, wie Moskau mitteilte. Und nicht nur Euronews fragt sich, könnte dies ein Indikator sein für eine anstehende oder eine beginnende Mobilisierung Russlands von Truppen in dieser Region? Also Jens, die Spannung zwischen der EU und Russland steigt eigentlich kontinuierlich, oder?
Zunächst einmal der Ukrainer Serhii, wie du sagst, es spricht sich Sergei. Im Ukrainischen das H wird wie das G gesprochen. Soweit ich das weiß, ich glaube, das stimmt. Und ich halte das für einen Schauprozess, das ist natürlich totaler Bullshit. Ich möchte tatsächlich erst einmal auf Nord Stream eingehen, ja. Das Wichtigste, was man, wie ich meine, zu dieser Nord Stream-Sprengung wissen und auch verstehen muss, ist, dass es, nachdem das damals passiert war, erst einmal niemanden interessierte. Daran könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern. Ja. Das wurde einfach nur gezeigt und dann hat man gesagt, ach ja, ne, da wurde nicht versucht, wirklich zu ermitteln. Das hat man einfach nicht getan. Das war ein Angriff auf Deutschland. Das war ein kriegerischer Akt. Das war außerdem die größte Sabotageaktion aller Zeiten. Und es war letzten Endes auch die Besiegelung des jetzt eigentlich unumkehrbaren wirtschaftlichen Abstiegs dieses Landes. Und der deutsche Staat hat zu keinem Zeitpunkt ernsthaft versucht herauszufinden, von wem dieser Angriff gekommen ist, ja, wer das durchgeführt hat. Man hat sich auf extrem dumm gestellt und gesagt, das waren die Russen. Also das am wenigsten plausible überhaupt. Und ich bleibe bei meiner Überzeugung, die habe ich schon oft geäußert, wenn sie es nicht sogar selber in Auftrag gegeben hat, das ist eine Möglichkeit, dann hat die deutsche Regierung, dann haben Leute wie Olaf Scholz, Robert Habeck und vermutlich auch die militärische Führung hier in Deutschland, die haben vorher Bescheid gewusst.
Selbstverständlich stand ja neben beiden, als Biden es angekündigt hat. Ja,
ja, hat Scholz direkt gesagt, wir werden alles gemeinsam beschließen, hat er dort gesagt. Ja.
Also man muss die auch informieren. Man kann nicht, also ich denke ja, es waren die Amerikaner. Und man muss natürlich die Deutschen involvieren, allein schon um zu verhindern, dass Deutschland auf den völlig wahnwitzigen Gedanken kommt, wirklich Ermittlungen anzustellen und den Schuldigen zu suchen. Wenn also innenpolitischer Druck entsteht hier in Deutschland, weil Medien und Öffentlichkeit einfach sagen, wir müssen jetzt rausfinden, wer das gewesen ist, ja, dieser Bullshit von den Russen, das reicht uns nicht, dann muss natürlich verhindert werden, dass die Verantwortungsträger, ja, dass die Machthaber also wirklich Ermittlungen anstellen. Das muss verhindert werden und das geht nur, indem du diese Leute involvierst und das ist hier passiert. Es gab ja auch keine Untersuchung. Die haben Wochen nach der Sprengung haben die zwei Boote dahin geschickt, Wochen später, und die haben dann vor Ort festgestellt, dass sie gar keine passende Tauchausrüstung dabei haben. Da konnten die gar nicht runtertauchen. Das haben die vor Ort dann gemerkt. Ach nee, geht nicht. Dann haben die da ein bisschen mit dem Sonar rumgemacht.
Aber da ist schon runtergetaucht worden. Da ist runtergetaucht worden. Also ich hatte den.
Aber doch nicht von uns. Warum sollten wir da tauchen?
Um Gottes Willen, nein. Da lag ein Stiefel da unten. Also der gehörte, glaube ich, einem amerikanischen Taucher. Ja, sagte mir jedenfalls Erik Andersson, ein Ingenieur, der sich damit sehr viel Mühe auf den Weg gemacht hat, um das mal rauszufinden. Es sind ja viele Fragen, es stimmt ja nicht, da stimmt ja im Grunde nichts. Ne? Warum wurde der Tatort gereinigt? Beweise werden bis heute zurückgehalten. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, dass die in Rostock dieses Boot gemietet haben. Die sind mit Sprengstoff bewaffnet, also über die Grenzen, über mehrere Grenzen gefahren, haben sich noch blitzen lassen. Also der Regisseur des Films, Moritz Enders, der hält diese Andromeda-Geschichte, also die mit dem Segelboot, für eine Cover-Story, die absichtlich parallel produziert wurde. Damit man was hat. Also diese Story gibt's und die waren wohl auch vor Ort. Ja? Aber es ist eher als Cover-Story produziert worden.
Ganz ehrlich, also wenn da ein deutscher Kanzler neben einem amerikanischen Präsident steht, der schon zwinker-zwinker sagt, wir werden diese Pipeline mal verschwinden lassen, dann habe ich gar keine weiteren Fragen. Also dann mach ich mir nicht mal mehr die Mühe, ernsthaft in Erwägung zu ziehen oder überhaupt darauf zu beachten, ob da jetzt irgendein ukrainischer Lakai vorgezogen wird. Hier Selenskyj äußerte sich ja auch dazu, man warte darauf, was die Bundesanwaltschaft jetzt der Regierung in Kiew mitteile und dann werde man gucken, wie man kooperieren kann. Ja. Also ich tippe mal, der Mann wird dann schnell verurteilt, wird dann schnell begnadigt, beziehungsweise schnell in die Ukraine überstellt, um dann da zwinker, zwinker seine Haft antreten zu können. Und dann ist er wahrscheinlich recht zügig aus dem Knast auf irgendeiner selenskischen Eigentumsplantage oder irgendeinem Casino, was er in Nordzypern besitzt. Wir haben letzte Woche berichtet. Also die Verarsche ist so offenkundig, es lohnt kaum.
Ja, vor allem, wenn man auch bedenkt, dass eine Nord Stream Pipeline ja intakt ist, ja, und Putin angeboten hat, darüber Gas zu schicken. Aber das macht man ja nicht. Das macht man ja nicht. Also, warum wohl nicht? Also, die EU hat 211 Milliarden Euro an die Ukraine geschickt seit Beginn des Krieges, ja.
Ja.
Also das ist eine absolute Umverteilung. Wer profitiert davon? BlackRock zum Beispiel, ja? Der frühere Arbeitgeber von Fritz Merz, BlackRock. NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der war gerade in Berlin und hat dort wörtlich gesagt, die US-Hilfe für die Ukraine läuft weiter, bezahlt von Europa.
Ja.
Den Satz hat er wörtlich gesagt.
Was sagt er denn nun also?
Da fehlt außerdem noch der Verlust, der uns ja auch noch in der Wirtschaft mittlerweile überrollt. Die Preise, die wir hier seitdem bezahlen müssen. Wir verlieren ja komplett die Industrie. Das ist gar nicht mit einberechnet. Und da gibt es gar keine verlässlichen Zahlen. Also wenn man da guckt, kriegst du völlig unterschiedliche Ergebnisse. Die einen sagen irgendwie 200 Milliarden seitdem. Oder ich glaube, es ist überhaupt nicht zu beziffern. Aber gerade für Deutschland.
Wir sind bankrott.
Ja. Aber es gibt einen Punkt, der immer wieder übersehen wird.
Ja.
Ein
ja,
Punkt
und?
Wird gar nicht drüber gesprochen.
Du hast mit dem Thema
solche,
angefangen.
Ja, ich habe eine Frage gestellt, die ihr komplett ignoriert. Aber was jetzt macht, bringt zu Ende.
Ich möchte diese Pipeline, eine solche Pipeline in Betrieb, die ist mehr als nur ein Geschäft.
Ja.
Eine solche Pipeline ist eine friedenserhaltende Maßnahme.
Leute.
Wenn zwei Länder, ja, wie Deutschland und Russland über eine solche Pipeline verbunden sind, dann solange da Gas fließt, solange da Geschäfte gemacht werden, werden sich diese Länder nicht bekriegen. Und da gibt's natürlich immer Animositäten, aber wirkliche Auseinandersetzungen gibt es nicht. Die gemeinschaftlichen Interessen sind viel zu groß.
Okay.
Und der Handel war das Erste, was...
Lieber Jens, Entschuldigung, haben wir es jetzt? Also wirklich, sorry, das ist
wirklich... Wie war denn die Frage?
Unfassbar redundant. Also das haben wir ja schon wochenlang immer wieder gesagt. Und jetzt ist doch gerade was Neues passiert. Ich frage nochmal, Russland hat jetzt Grenzübergänge zugemacht. In Finnland, Estland, Litauen. Ja, die vorübergehend geschlossen sind als Eisenbahngrenzübergänge. Das wird von Beobachtern sehr wohl als eine mögliche Vorbereitung gesehen. Und ist ja auch ungewöhnlich. Vor kurzem war das da oben noch alles völlig problemlos offen. Ich selber war gerade in St. Petersburg an einem Tag von dem Finlandia Station, die da ja oben ist, Richtung Finnland, bin leider nicht gefahren aus terminlichen Gründen an dem Tag. Kollegen, die mit waren, schon. Das war völlig problemlos da, gab es auch keine gesperrten Grenzen. Wie ist das zu beurteilen? Es eskaliert ja weiter. Die EU-Kommission zahlt immer weiter Geld, unterstützt den Drohnenkrieg und Russland macht da Grenzen zu. Das einzuordnen, heißt das erstmal gar nichts? Was macht ihr draus? Lieber Jens.
Milena, willst du? Okay, ich kann auch. Also ich denke ja, wir sind Kriegsteilnehmer. Wir tun zwar so, also offiziell, als seien wir das nicht. Wir sind Kriegsteilnehmer. Du hast gerade gesagt, wie viele Milliarden jetzt schon wieder investiert werden, damit die Ukraine mit neuen Drohnen beliefert werden kann. Die teils ja in Deutschland mit deutschem Steuergeld.
Teils produzieren ja die Ukrainer die Drohnen, ne?
Und ja, du hast ja auch ukrainische Firmen, die jetzt irgendwie hier in Deutschland mit deutschem Steuergeld ukrainische Drohnen produzieren. Also wir sind Kriegsteilnehmer, da besteht überhaupt kein Zweifel. Dann haben wir noch die angestrebte Aufrüstung, von der unentwegt gesprochen wird. Ja, wir haben die Wehrpflicht, wir haben das Gerede von der Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll bis 2029 kriegstüchtig sein. Das heißt nichts anderes, das wird auch ganz offen gesagt. Bis dahin sollen wir in der Lage sein, gegen die Russen zu kämpfen. Wie lange sollen die sich das noch anschauen? Wenn man sich anguckt, wie das mit der Ukraine passiert ist, da gab es erst diesen Putsch, dann die Installation des russenfeindlichen Nazi-Regimes, so kann man sie nennen. 8 Jahre lang haben die dann Russen in der Ostukraine umgebracht. Und in genau dieser Zeit wurde die Ukraine vom Westen ja bereits hochgerüstet, speziell diese Nazi-Bataillone. Die Russen, die haben wirklich lange gewartet und sich das angeschaut. Die haben erst dort eingegriffen, als sie der festen Überzeugung waren, dieser Krieg ist unvermeidlich. Der Krieg ist unvermeidlich und wir greifen an, solange wir noch deutlich im Vorteil sind. Da haben sie angegriffen. Das war meiner Überzeugung nach auch das Ziel, dass die Russen dort angreifen. Man wollte, dass die dort angreifen. Man wollte ihnen diesen Krieg direkt vor der Haustür bescheren. Man hat alles getan, damit das passiert. Und jetzt kann man sagen, schaut her, die Russen sind es gewesen. Die haben angegriffen. Es hat funktioniert und es wird wieder funktionieren. Denn die Frage, die sich stellt, ist doch, wie lange wird es dauern, bis die Russen zu der Überzeugung gelangen, auch der Krieg mit Deutschland ist offenbar unvermeidlich. Das ist unvermeidlich.
Deutest wenn man du sich das so? Deutest du dieses Schließen der Grenze jetzt so, dass das ein Teil dieses Prozesses ist?
Ich deute es eher als, ich glaube, es finden viele, viele Übungen statt mittlerweile. Wie können wir uns auf den Krieg vorbereiten? Zum Beispiel jetzt hatten wir kürzlich hier in Deutschland diesen Totalausfall der Bahn. Da gibt es dann so eine Geschichte von wegen, ja, hier wurde irgendwie was Neues, die Software-Update und so. Ich habe sofort einen anderen Gedanken, den habe ich noch gar nicht öffentlich geäußert. Eigentlich noch niemandem gegenüber. Ich denke sofort, ja, wurde da einfach nur was probiert? Haben die geschaut, okay, welche Systeme können ausfallen, welche Systeme dürfen nicht ausfallen? Mhm. Wir haben, glaube ich, überall hier in Europa mittlerweile Kriegsvorbereitungen. In Schweden wollen sie das Bargeld wieder einführen, nicht um die Bürger vor dem bargeldlosen Zahlen zu schützen, um ihnen Privatsphäre zu gönnen oder sonst was, sondern als Kriegsvorbereitung wird das Bargeld wieder eingeführt, damit die Bürger im Falle eines Internetsausfalls, im Falle des Krieges, ja, den man anstrebt, damit sie weiterhin Nahrung und Medikamente kaufen können. Überall finden diese Übungen auf verschiedenen Ebenen statt und ich fürchte, das ist eine dieser auch Vorbereitungen, die schauen, okay, wir schließen jetzt mal selber die Grenzen, wir machen mal dicht. Was hat das für Auswirkungen? Wie sieht das aus? Ja, und ich habe keine Ahnung, was in den Russen vorgeht. Ich weiß nur, wenn das so weitergeht, kommen die irgendwann zu der Überzeugung, der Krieg ist unausweichlich. Und in dem Augenblick, in dem sie das glauben, in dem Augenblick werden sie zuschlagen. Das ist das, was ich befürchte.
Es gibt ja in Russland auch, sagen wir mal, sehr unterschiedliche politische Auffassungen von einem Krieg gegen Europa. Ja? Also da gibt es die immer mehr allerdings Stimmen, die sagen, wir müssen das machen, das ist unausweichlich. Ja. Wir müssen einen Präventivschlag starten gegen Europa. Und diese Stimmen mehren sich. Also das ist nicht unbedingt Putins Einstellung, aber die Frage ist, wie lang kann er sich dagegen wehren? Ja? Wann muss er diesen Stimmen, selbst der OSZE-Diplomat, der Botschafter der Russen hat gesagt, also er glaubt nicht, dass dieser Krieg zu vermeiden ist. Ja? Also das ist ein Diplomat. Also möglicherweise wird Putin auch von den eigenen Kräften dort gezwungen werden, irgendetwas zu tun, was für uns gar nicht so gut ist.
Das steht zu befürchten, in der Tat, ja. Ob und wie nun dieser Grenzschluss damit zu tun hat oder nicht, auch das werden wir sehen. Natürlich wird es von entsprechend interessierten, geneigten und kriegsbegeisterten Quellen im Westen als solcher gedeutet. Und der bevorstehende Angriff der Russen im Baltikum, der zeichne sich nun ab. Die Geschichte bestand schon vorher und alles, was passiert, wenn nur irgendwo ein Bleistift drunter fällt, wird von diesen Vertretern in diese Richtung natürlich instrumentalisiert. Aber dass es weiter eskaliert, ich meine, so viel scheint tatsächlich sicher. Ihr Lieben, damit bleibt auch diese Woche zum Abschluss nur festzuhalten, was ich schon so oft sagen musste. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Jens Zimmer und Milena Preradovic. Das war Nummer 249 des Nacktniveaus. Die 250 folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf heubrandenburg.com/spende und wählt dort eure bevorzugten Zahlen zu. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.